D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr wollt pünktlich nach Hause, wir bringen euch dahin. Damit ist nicht heute gemeint, sondern eher in den kommenden Tagen. Weihnachten, überfüllte Züge, Staus, nervige öffentliche Verkehrsmittel. Alle schnaufen, alle schwitzen, eklig, dieser Druck. Oh, ich muss noch pünktlich nach Hause kommen. Das ganze Gepäck, das man noch mit dabei hat. Wäre es denn nicht besser, wenn man es lässt, Anke van der Weyer?
Ja, wenn man sich das so anhört, dann wäre auch vielleicht so, kann man überlegen, ob man nicht mit dem Fahrrad fährt, mit einem Fahrradanhänger.
Das klappt halt auch einfach nicht bei 300 Kilometern. Da hätten wir letzte Woche losfahren müssen mit dem Fahrrad. Schwierig. Wie schaut es bei dir aus? Hast du schon so ein bisschen Verzug in der Reise nach Hause eingeplant?
Ja, die ist nicht so lang. Die dauert 1,5 Stunden und das ist ein Regionalexpress. Insofern kann ich auch nicht mehr machen, als es einfach auf mich zukommen lassen.
Bisschen kuscheln morgen.
Genau. Dann.
Wir geben euch heute auf jeden Fall Tipps, wie ihr rechtzeitig ankommt, wie ihr auch ohne Sitzplatzreservierung einen sicheren Platz bekommt, sagen wir euch. Und wir halten euch natürlich auf dem neuesten Stand, was die Ermittlungen um den mutmaßlichen Täter von Berlin angehen, den Tunesier Amri. Es gibt neue Indizien, die ihn belasten und wir analysieren, wo er welche Schlupflöcher wohl genutzt hat. Am Mikrofon heute Abend ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Es gibt immer noch sehr viele Fragen, die sich um Berlin drehen. Zum Beispiel, warum hat man den mutmaßlichen Täter vom Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt mit 12 Toten und 50 Verletzten erst später verfolgt, wenn doch die Papiere von ihm im LKW lagen? Die Fahrerkabine war wohl bis Dienstag versiegelt, erfahren wir heute. Heute gab es auch noch eine Reihe anderer Informationen zum Tatverdächtigen, den man jetzt europaweit sucht, zu Anis Amri. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat das heute beim Bundeskriminalamt in Berlin so ausgedrückt.
Wir können Ihnen heute mitteilen, dass es zusätzliche Hinweise gibt, dass dieser Tatverdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter ist.
Über den aktuellen Stand der Ermittlung spreche ich jetzt mit Stefan Dietjen aus unserem Hauptstadtstudio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie ist denn der aktuelle Stand der Ermittlung?
Der ist so, dass man jetzt inzwischen tatsächlich einen Link hat. In der Tat, du hast es geschildert, war es ja so, dass man zunächst nur diese Papiere, diesen Geldbeutel mit Hinweisen auf Amri im Führerhaus dieses Lastwagens gefunden hat. Thomas de Maizière hat bei seinem Besuch im Bundeskriminalamt heute auch erklärt, was diese weiteren Hinweise sind, die jetzt die wirklich unmittelbare Verbindung zu Amri herstellen.
Es sind in dem Cockpit, also in dem Fahrerhaus, Fingerabdrücke gefunden worden. Und es gibt auch andere zusätzliche Hinweise, die das nahelegen.
Gerade eben, wenige Minuten vor dieser Sendung, hat jetzt auch die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigt, dass sie Haftbefehl gegen Amri erlassen haben und den ganzen Tag über schon intensive Fahndungsmaßnahmen in ganz Deutschland gelaufen sind. Frauke Köhler, die Sprecherin des Generalbundesanwalts eben.
Wir haben heute an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen und Berlin durchsucht. An diesen Orten soll Anis Amri sich früher aufgehalten haben. Aufgrund eines Hinweises wurde auch ein Reisebus in Heilbronn kontrolliert. Festnahmen sind bislang nicht erfolgt.
Vielmehr hat die Generalbundesanwaltschaft nicht erklärt mit dem Hinweis auf die laufenden Fahndungsmaßnahmen, auf den Schutz ihrer Maßnahmen. Also wir wissen, die Polizei ist in Bewegung, wir wissen, sie hat ein Ziel, aber wie dicht sie diesem Mann auf den Fersen ist, das wissen wir nicht.
Dann lass uns doch nochmal die Fakten zu der Geschichte des Tunesiers anschauen. Was weiß man gesichert über Anis Amri?
Ja, das ist eine in der Tat irre, man muss fast sagen, filmreife Kriminalgeschichte, die sich von Nordafrika, der Heimat Amris, bis nach Berlin auf den Breitscheidplatz zieht. 2011 verlässt er sein Elternhaus in der tunesischen Provinz Kairouan. Die ist bekannt als eine Hochburg radikaler Salafisten. Amri steht schon da im Blickfeld tunesischer Ermittler, die ihn in Haft nehmen wollen, die ihn verurteilen, bizarrerweise wegen des Diebstahls eines Lastwagens. Der ist da schon auf der Flucht, ist in Italien, dort ist er im März 2011 angekommen, gerät auch dort sofort wieder ins Visier von Strafverfolgern. Er wird in Sizilien verurteilt wegen verschiedener Straftaten, unter anderem Brandstiftung in einer Schule und Körper. Verletzung, sitzt mehrere Jahre in Palermo und Catania ein. Dort wird er 2015 entlassen, unmittelbar in die Abschiebehaft. Dann passiert den italienischen Behörden genau das, was dann ein gutes Jahr später auch den Deutschen passiert. Die versuchen, den nach Tunesien in seine Heimat abzuschieben. Das gelingt nicht, weil Amri behauptet, er sei gar kein Tunesier. Und die tunesischen Behörden wiederum weigern sich, ihn aufzunehmen, weil es keine Papiere gibt. Also in Italien wird er entlassen. Er macht sich auf den Weg nach Deutschland, kommt im Juli 2015 hier an, zunächst in Freiburg und gerät dann auf dem Weg, auf den er sich gemacht hat, in Berlin erneut ins Visier von Strafverfolgungsbehörden. In Berlin hat die Polizei dann erstmals den Verdacht, dass er möglicherweise einen Anschlag plant, einen Raub begehen will, offenbar um sich Geld für Waffenkäufe zu beschaffen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin ordnet eine intensive Überwachung an, so wie man das bei Top-Gefährdern macht. Der steht also ständig unter Überwachung. Im Juni dann bekanntermaßen der Versuch, auch in Deutschland ihn abzuschieben. Er sitzt 2 Tage lang in Ravensburg in Abschiebehaft, aber dann kommt von der zuständigen Ausländerbehörde in Kleve in Nordrhein-Westfalen nach Ravensburg, wo er in Haft sitzt, die Anordnung, er muss freigelassen werden. Die Abschiebung gelingt nicht. Bis September ist er dann noch unter Überwachung. Die Polizei glaubt, dass sich der Verdacht nicht erhärten lässt und dann verliert sich die Spur.
Also es gibt doch einige Punkte, wo man sagen könnte, man hätte konkreter einschreiten müssen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, er kommt aus der Hochburg der Salafisten in Tunesien. Es gibt auch Kontakt zum IS. Was sind da die Hintergründe?
Also es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass er sich in einem deutschen radikalen Salafisten-Milieu bewegt hat. Da fällt immer wieder der Name Abu Wallah. Das ist einer der berühmt-berüchtigten Salafisten-Prediger, der auch im Internet sein Unwesen treibt. Bis heute kann man da auf YouTube die Predigten von dem anschauen. Ich habe euch mal einen O-Ton mitgebracht, wo man das hören kann, wie das klingt.
Hab keine Angst. Hab keine Angst vor dem Tod. Du wirst doch deinen Herrn treffen. Du wirst Allah subhanahu wa ta'ala treffen. Weißt du nicht, wenn du stirbst, dass du deinen Herrn treffen wirst? Darum gib niemals auf, bis du Allah mit der Tawhid triffst.
Und so geht das dann weiter, eine Verherrlichung des Todes. Und solche Töne geben einen Eindruck von dem, was Amri und andere ausgesetzt sind, die dann als Selbstmordattentäter irgendwo oder als Attentäter wie auf dem Breitscheidplatz enden.
Es wird immer mehr zur Gewissheit, dass der Tunesier Amri tatsächlich den Sattelzug steuerte, der in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren ist. Er hat seine Spuren am LKW hinterlassen und die Fahndung läuft mittlerweile europaweit. Informationen waren es aus unserem Hauptstadtstudio von Stefan Dietchen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn ihr einen Tannenbaum zu Hause habt, dann dreht ihn doch mal ganz kurz um und schaut nochmal aufs Preisschild. Was steht da drauf? 7% Mehrwertsteuer oder vielleicht 19% Mehrwertsteuer? Wenn ihr sie da nicht finden könnt, dann vielleicht mal kurz auf den Kassenzettel schauen. Steht da auch drauf? Ja, das ist nämlich unterschiedlich von Baum zu Baum. Für den Weihnachtsbaum gelten in Deutschland tatsächlich 5 verschiedene Steuersätze. Der Steuerzählerbund sagt, das ist ein verrücktes System. Die Tanne findet es wahrscheinlich genauso verrückt. Aber wieso ist das eigentlich so? Sprechen wir mal drüber mit dem D-Radio Wissen Wirtschaftsexperten Jörg Brunsmann. Schönen guten Abend, Jörg.
Hallo, guten Abend.
Wir nehmen zu Beginn mal so einen ganz schnöden, einfachen Baum, Modell A, Standard. 40 Euro, wie viel Umsatzsteuer ist in dem Preis drin?
Na, wenn es so einfach wäre. Es gibt da jede Menge Ausnahmen und Besonderheiten. Fangen wir doch mal an. Echter Baum oder Plastik?
Schön was Echtes, bitte.
Ja, habe ich schon befürchtet. Kunstbaum ist nämlich einfacher, da sind es immer 19% Mehrwertsteuer. Also Naturbaum. Wo gekauft ist die nächste Frage? Baumarkt, Gartencenter oder beim Bauern?
Beim Bauern, schön, selbst geschlagen.
Okay, hat der Bauer da eine Sonderkultur angelegt für den Baum oder kommt dieser Baum direkt aus dem Wald? Und noch eine Frage, rechnet der Bauer exakt nach Umsatz ab oder pauschalisiert er die Umsatzsteuer, was übrigens etwa 90% der Landwirte machen?
Warum willst du das alles wissen?
Ja, sei froh, dass ich die Fragen nur stelle und nicht die Antworten haben will. Wenn ich das Finanzamt wäre, dann wäre das so. Nee, mal im Ernst, du hast schon gesagt, für Weihnachtsbäume in Deutschland gibt es 5 verschiedene Umsatzsteuersätze, abhängig von den ganzen Sachen, die ich da gerade aufgezählt habe. Das heißt, dann sind Umsatzsteuern zwischen zwischen 0% und 19% drin. Und um jetzt mal deine Eingangsfrage zu beantworten, in der Tanne für 40 Euro, da sind zwischen 0 und fast 8 Euro Umsatzsteuer enthalten.
Das klingt wahnsinnig kompliziert. Also ich meine, in Deutschland, wenn es einfach wäre, wäre es auch gewundert, aber warum ist es so?
Wäre es nicht Deutschland, richtig. Nee, eigentlich, wenn man ehrlich ist, es ist gar nicht so kompliziert. Es gibt in Deutschland grundsätzlich gerade mal 2 Steuersätze, 7% für lebenswichtige Sachen, also vor allen Dingen Lebensmittel, und 19% für alles andere. Das Problem sind die ganzen Ausnahmen, die so im Laufe der Jahre dazugewuchert sind. Geht schon los mit der Frage, was ist denn eigentlich lebenswichtig? Also wo machen wir die 7% drauf?
Wie wäre es mit alles, was man essen kann? Das ist einfach.
Ja, gute Idee. Nur irgendwann hat das Finanzamt dann gesagt, ja gut, okay, essen muss jeder. Da machen wir die 7% drauf, ja. Aber das Schöne drumherum, im Restaurant, wenn du da sitzt und das isst, das ist nicht lebenswichtig. Deshalb, Essen zum Mitnehmen 7%, Essen vor Ort 19%. Jetzt weißt du auch, warum manche Bäckereien mehr Geld nehmen fürs belegte Brötchen, wenn du das vor Ort bei denen im Café isst. Wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man, das ist alles fein gewuchert. Also da hat hier eine Lobbygruppe laut aufgeschrien, da hat sich da irgendein Interessensverband zu Wort gemeldet. Und jedes Mal, wenn die erfolgreich waren, dann gab es eben so eine Ausnahme dazu.
Okay, wenn Ausnahmen jetzt das Problem sind, dann könnte man doch einfach sagen, weg damit, abschaffen.
Ich meine, in die Richtung geht ja auch das, was der Bund der deutschen Steuerzahler sagt. Die sagen auch, diesen Dschungel, den muss man lichten, aber so radikal einfach alles abholzen, das hält Präsident Rainer Holznagel für keine gute Lösung.
Ja, so einfach ist es leider nicht. Das würde beispielsweise auch bedeuten, dass unsere Mieten dann umsatzsteuerpflichtig werden. Zurzeit zahlen wir keine Umsatzsteuer auf die ganz normale Miete einer Wohnung. Also man muss da schon mit Bedacht dran gehen, aber grundsätzlich glauben wir auch, dass das Umsatzsteuerrecht reformiert werden muss. Wir müssen die einzelnen Ausnahmen überdenken, sind sie noch zeitgemäß?
Nur, da kann ich dir garantieren, in dem Moment, wo du eine Ausnahme streichst, geht dann das Gezerre los. Dann heißt es, voll ungerecht, das war doch sonst immer so, haben wir immer so gemacht, warum soll ich jetzt auch einmal mehr bezahlen? Also ich fürchte, mit dem Ansatz wird das nichts. Das wird am Ende alles so bleiben, wie es jetzt ist.
Okay, dann mal so. Wenn mein Bauer gar keine Umsatzsteuer für den Baum zahlt, dann kann ich doch ja eigentlich wieder hingehen und den Preis noch so ein bisschen drücken, oder?
Gegenfrage, hast du einen Kassenzettel oder eine Quittung für den Baum bekommen?
Natürlich nicht.
Und selbst wenn, steht da Mehrwertsteuer drauf, der Mehrwertsteuersatz. Ich schlag vor, geh doch mal hin, fang mal an mit den Bauern zu diskutieren. Und dein nächster Baum, garantiere ich dir, wird aus Plastik sein. Nächstes Jahr verkauft dir der Bauer gar keinen mehr.
Ist für auf lange Sicht vielleicht auch nachhaltiger ein Plastikbaum.
Ja, immerhin,
muss
da
man
weißt
sie nicht
du, 19%.
Da geht es auch nicht um die Prozent. Ja, nur dass die Bäume für ein paar Tage abgeholzt werden. Nee, es geht auch um einen unterschiedlichen, verschiedenen Mehrwertsteuersatz bei den Weihnachtsbäumen. Das hat der Baum nicht verdient, würde ich sagen. Ganz lieben Dank für diese Information, Jörg
gerne.
Brunzmann.
Übrigens, den Osterhasen betrifft das genauso. Auch der ist betroffen.
Bis
Können
Ostern.
Wir gerne dann zu Ostern nochmal reden.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Björk, diese unglaublich tolle Sängerin, Musikproduzentin, Schauspielerin, die kennt ihr. Das ist noch untertrieben, wenn man nur diese Sachen aufzählt von Björk, Sängerin, Musikproduzentin, Schauspielerin. Sie ist ein Komplettkunstwerk, muss man sagen, in Island. Die bekannteste isländische Künstlerin weltweit seit den 90ern, musikalisch aktiv. Ich bin neidisch auf Anke van der Weyer, weil sie hat es schon live gesehen, ist mir noch verwehrt geblieben bisher. Die hat jetzt ziemlich böse einen offenen Brief geschrieben. Was steht denn da drin, bitteschön?
Björk beklagt sich über Sexismus im Musikjournalismus. Den Brief, den hat Björk auf ihrer Facebook-Seite gepostet und da prangert sie die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen im Pop an. Sie schreibt da unter anderem, dass Männer über alles Mögliche singen dürfen, Frauen jedoch nach Meinung der Presse am besten nur über ihren Geliebten trällern. Ja? Sobald sie das nicht machen, schreibt Björk, fehlt der Presse irgendwas. Und genau das sei eben bei ihren letzten beiden Alben passiert. Auf der Platte Volta, da hat Björk unter anderem über die Unabhängigkeit der Färöer Inseln und Grönlands gesungen. Und auf Biophilia, da hat sie unter anderem über Atome und Galaxien gesungen. Aber so schreibt sie, erst als sie auf Vulnicura die Trennung von ihrem langjährigen Lebensgefährten, dem Medienkünstler Matthew Barney, thematisiert hat, da wurde sie von den Medien komplett akzeptiert. Ja, und das fast zum Überlaufen und damit den Ausschlag für diesen Brief, das hatten zwei DJ-Gigs bei einem Festival in Texas gegeben. Da hatte Björk aufgelegt und war eben als DJ und nicht als Performerin aufgetreten. wie eben bei ihren Konzerten, hat sich dementsprechend auch zurückgehalten. Und sie schreibt eben, dass manche Medien das kritisiert hätten und dass das bei ihren männlichen Kollegen eben nicht kritisiert wird. Ja. Am Ende schreibt Björk aber auch, dass sie spürt, dass Veränderung in der Luft liegt und dass sie hofft, dass 2017 diesbezüglich die Veränderung dann auch kommt. Ja, der offene Brief, der wurde mittlerweile schon über 7000 Mal bei Facebook geteilt.
Sängerin Björk hat die Medien in einem offenen Brief dafür kritisiert, dass sie sich sexistisch behandelt fühlt, nachdem sie für ihre Auftritte als DJ kritisiert wurde.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und? Seid ihr schon zu Hause angekommen am Ziel, wo ihr am Wochenende Weihnachten feiern werdet? Dann Gratulation an dieser Stelle. Wenn ihr noch vorhabt, das Ziel morgen zu erreichen oder vielleicht am Samstag mit dem Auto, mit der Bahn, dann viel Glück. Die Deutsche Bahn meldet heute auf ihrer eigenen Homepage, wir empfehlen Ihnen im Festtagsverkehr mit einer Platzreservierung zu verreisen. Das kann man machen, das kostet 4,50 Euro im Schnitt. Die könnt ihr euch aber auch sparen, wenn ihr den ein oder anderen Tipp von D-Radio-Wissen-Reporter Christian Schmidt befolgt.
Mütter und Väter in ganz Deutschland locken derzeit ihre Kinder mit Raclette oder anderem Leckeressen oder Geschenke-Inferno zurück ins traute Heim. Hunderttausende junge Erwachsene machen sich in diesen Tagen auf, quer durch die Republik, treten die alljährliche Heimreise an und das mit Vorliebe im Zug.
Meine Damen und Herren, am Gleis 3 Intercity Express nach Berlin-Ostbahnhof verzögert sich heute um voraussichtlich 10 Minuten.
Wobei man an den Weihnachtsfeiertagen um jede Minute froh sein kann, die man nicht in einem Zug verbringen muss. Es wird voll, aber es gibt ein paar Hacks, mit denen man sich ein bisschen Restwürde und Lebensqualität erhalten kann. Und es gibt Experten in diesem Internet, die sich auskennen.
Hey, ich bin Marc, Marc mit C. Und heute gibt's die ultimativen Top 10 Tipps für den besten Sitzplatz in der Bahn.
Gut, stellen wir uns also vor, wir sind gerade die Rolltreppe hoch ans Gleis gefahren. Natürlich stellt man sich dahin, wo die wenigsten Leute stehen, also weg von Aufzügen, Rolltreppen und Aufgängen und vor allem weg von der Mitte.
Steigt immer in den ersten oder in den letzten Waggon. Das sind meistens die Waggons, die am leersten sind. Die Sitzplatzreservierungen, die beginnen vom Speisewagen aus und zwar dann nach links und nach rechts. Das heißt, Leute, die den Sitzplatz reserviert haben, die werden als erstes in die Nähe des Speisewagens gesetzt und der befindet sich in der Regel in der Mitte des Zuges.
Ihr könnt allerdings auch genau die umgekehrte Taktik benutzen. Zack, direkt ins Bordbistro.
Was gibt's denn als Feines?
Chili con carne.
Wer nur wenig Gepäck hat, findet da mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Sitzplatz. Die 4,50 Euro, die man für die Reservierung gespart hat, kann man dann hier umsetzen. Taktisch klug in mehreren Einzelbestellungen, damit man möglichst spät rausgeworfen wird. Nicht zu empfehlen, Kaffee, der kostet nämlich 3 Euro. Zu empfehlen wiederum die Brotvariation zu 90 Cent. Dazu vielleicht noch ein Plastikpäckchen Butter, Marmelade oder Nutella für 60 Cent. Dieser Bestellvorgang lässt sich dreimal wiederholen, ab dann wäre die Reservierung billiger gewesen. Aber mit dieser Taktik kommt ihr schon mal gut 2 Stündchen aus, ihr seid satt. Nur die Bedienung wird euch auf jeden Fall hassen. Der Hass regiert sowieso im vollen Zug. Das bekommt auch Merle oft zu spüren. Sie ist Vielfahrerin, sammelt dafür Punkte und darf deshalb auf bestimmte Plätze, wenn der Zug gerammelt voll ist.
Ich suche dann als allererstes die Bahnkomfortplätze. Da zeige ich dann meine Karte und muss halt im Notfall Leute bitten, aufzustehen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Tollste, aber wer wie ich sehr viel Bahn fährt, der will auch ganz gerne sitzen.
Trotz all dieser Unannehmlichkeiten wünsche ich Ihnen immer noch eine angenehme Reise.
Um überhaupt so eine Karte zu bekommen, muss man schon 2000 Euro für Tickets ausgegeben haben. Aber bis solch glückliche Menschen mit Bahnkomfortkarte euch wegscheuchen, sind diese gekennzeichneten Plätze eine gute Chance, was Freies zu finden, denn viele Normalkunden trauen sich da nicht drauf. Und wer ganz mutig ist, kann ja mal versuchen, was passiert, wenn er einfach kurz mal seine Sparkassenkarte zeigt. Wer das selbstbewusst macht, kann bestimmt auch Leute wegschicken, muss sich aber bewusst sein, dass er eines ist, ein Arschloch. Sozialverträglicher geht's mit einem Blick auf Google Maps. Das Feature gibt's erst seit ein paar Wochen. Die Live-Auskunft, wie voll gerade ein bestimmter Ort ist. Das geht für Schwimmbäder, für Klamottenläden, für Sehenswürdigkeiten, aber eben auch für Bahnhöfe. Eine Übersicht, zu welcher Zeit über den Tag verteilt die meisten Menschen da rumspringen. Wer da vor den Buchen mal drauf schaut, spart sich ein paar Prozentpunkte Stress. Und wenn ihr eh schon bei Google Maps seid, dann guckt mal, welche Bahnhöfe da noch so in der Nähe sind. Hier nämlich noch ein Tipp von Marc, der mit dem C.
Steigt am besten schon einen Bahnhof früher in euren Zug, als ihr eigentlich müsst. Das wäre in Hamburg zum Beispiel Hamburg-Altona oder Hamburg-Dammtor. Denn meistens starten die ICEs genau da und fahren dann erst zum Hauptbahnhof. Dann habt ihr meistens noch die komplette Auswahl, könnt euch einen Sitzplatz aussuchen. Wenn ihr Glück habt, ist er nicht reserviert und ihr könnt die ganze Zeit sitzen bleiben. Und am Hauptbahnhof drängen sich dann die Tausenden von Leuten in diesen Zug. Ja, also es ist auf jeden Fall entspannt.
Und wer dann noch mindestens die ganze Sitzreihe für sich haben will, dem seien noch ganz andere Tutorials im Netz ans Herz gelegt.
Seid gegrüßt! Heute habe ich für euch schönes, leckeres Thüringer mit. Habt ihr Lust? Dann geht's jetzt los.
Paar Zwiebelchen drauf, vielleicht noch ein hartgekochtes Ei. Geht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Thomas Spitzer. Zu Weihnachten dieses Jahr ist Thomas Spitzer nämlich 50.000 Euro ärmer, denn Thomas Spitzer, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, Poetry Slammer aus Freiburg und Autor ist er auch noch. Er hat bewiesen, dass er Mut hat. Auf seiner Facebook-Seite hat er alle eingeladen und versprochen, für jeden Like zu diesem Post geht 1 Euro an jede Hilfsorganisation, die ihr in den Kommentaren nennt. Er hat also seine eigene Spendenaktion durch ein Posting gestartet. Jetzt ist er pleite, aber dafür hat er mit mir gesprochen. Hallo Thomas.
Hi, servus.
Bei 50.000 Euro hast du die Aktion gestoppt. Hast du nicht mehr?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe sogar nicht mal 50.000 Euro.
Oh nein, was machst du? Wie machst du? Wie gehst du damit um jetzt?
Naja, ich muss halt schauen, was passiert. Also das Schöne war ja, dass dann sehr schnell Leute freiwillig ihre Hilfe angeboten haben, wie Felix Lobrecht oder Hazel Brugger oder das Lumpenpack und mich unterstützt haben. Und dann sind ganz viele andere Leute dazugekommen und haben gesagt, wir finden das toll und wir wollen da auch unseren Beitrag leisten und ein bisschen was übernehmen. Mhm. Und genau, jetzt schreiben mich die ganze Zeit Leute an und fragen mich, wie sie mir Geld geben können. Und ich muss dann immer sagen, ich will doch gar nicht euer Geld, aber ihr könnt was spenden und dann einen Screenshot an mich schicken und dann verlinke ich das.
In den Kommentaren, da stand drin, spende es bitte an Kinder- oder Jugendhospiz, an Straßenambulanz, was war noch mit dabei, SOS Kinderdörfer. Was war der abgedrehteste Wunsch von einem User?
Mein Lieblingswunsch ist es jetzt Katzenhilfe Würzburg. Das finde ich super. Und die Leute, die sich als Privatpersonen einfach reingeschrieben haben, fand ich auch witzig. Also wenn sich Leute selber einfach reingeschrieben haben. Eine ist sogar noch auf der Liste drauf, die ist allerdings mittlerweile nach ganz unten gerutscht. Die ist jetzt auf Platz 98 oder so. Mal sehen, ob die vor Weihnachten noch ihre 500 Euro bekommen.
Wie sauer warst du auf diese Like-Klicker, also auf die, die einfach nur schnell auf den Like-Button draufhauen bei sowas?
Gar nicht sauer. Ich fand es halt lustig. Also das war auch, glaube ich, das Interessante an dieser Aktion, dass man ja am Anfang nicht genau wusste, ob man schadet, wenn man liked oder was Gutes tut. Mhm. Und ich habe das Ganze halt auch immer noch vorangetrieben, indem ich immer gesagt habe, vielen Dank dafür, dass ihr alle liked und so. Und die Leute wussten, glaube ich, teilweise gar nicht genau, ist der gerade verrückt oder so. Ein paar Freunde haben mich auch angerufen und haben gesagt, irgendwie hast du gestern zu lange gefeiert, bist du ausgeschlafen, weißt du, was du da tust und so. Und bis jetzt ist aber eigentlich alles ja laufen.
Damit wir den Leuten jetzt nochmal schwarz auf weiß sagen können, dass du nicht verrückt bist. Erklär uns nochmal, wie kam es eigentlich zu diesem Facebook-Aufruf? Was steckt dahinter?
Naja, ich habe mich schon seit längerem gefragt, was man so tun kann jetzt gerade in der Welt, weil ja alle sagen, dass 2016 so ein schlimmes Schicksalsjahr war und so. Also keine Ahnung, 2016 ist, glaube ich, so der Last Christmas-Song unter den Jahren. Und ich habe mich halt einfach gefragt, was man als Person der Öffentlichkeit machen kann, um was Gutes zu tun, was praktisch klar gut ist. Eine Möglichkeit ist natürlich, öffentlich Haltung zu zeigen oder so. Davon halte ich immer nicht so viel, weil, naja, wenn Trump-Witze was gebracht hätten, wäre Trump ja nicht gewählt worden. Also ich glaube immer, so dieses öffentliche Haltung zeigen bringt meistens gar nicht so viel. Dann habe ich mir einfach gedacht, wie könnte man da eine andere knifflige Aktion machen und habe es dann halt über diesen Weg gemacht.
Und 50.000 Euro für wohltätige Zwecke ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wie fühlt es sich für dich an, dieses Jahr so extrem viel zu spenden?
ja, es ist abgefahren. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich da irgendwie ein Gefühl erreichen würde oder so, aber letztens bin ich tatsächlich dann mal so durch die Innenstadt gelaufen und dann kam so die Sonne raus und dann auf einmal habe ich doch so ein Gefühl der Erhabenheit und des Glücks gehabt und das war dann irgendwie cool.
Thomas Spitzer darf 50.000 Euro spenden, denn er hat seinen Facebook-Fans versprochen, für jeden Like geht 1 Euro an 100 wohltätige Organisationen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Einmal nachts im Spielzeugladen eingesperrt werden, hat vielleicht der ein oder andere schon mal von geträumt oder sich mal gewünscht. Bei IKEA gibt's jetzt so einen ähnlichen Trend. Anke, über den sind die Schweden aber überhaupt nicht glücklich.
Ja, denn immer mehr Leute, die lassen sich über Nacht bei IKEA einschließen. Ja, dieses Jahr wurden weltweit rund 10 Vorfälle registriert, bei denen sich eben wirklich Menschen bei IKEA haben einschließen lassen, um da nachts irgendwelchen Quatsch zu treiben. Das hat IKEA-Sprecherin Joanna Iritz der deutschen Presseagentur erzählt. Zurzeit werden wohl deswegen auch Maßnahmen getestet, mit denen solche Sleepovers verhindert werden können. Und Schuld an diesem Sleepover-Trend könnten zwei Belgier sein. Es waren zwei Jungs, die haben sich dabei gefilmt, wie sie sich eben bis nach Ladenschluss in einem Kleiderschrank versteckt haben. Ja? Und als dann der Laden zu war, sind sie aus dem Schrank raus und haben da allerhand lustige Sachen veranstaltet. Unter anderem haben sie sich in die Betten auf der Ausstellungsfläche gelegt und sich gute Nachtgeschichten vorgelesen. Eigentlich ganz niedlich. Das Video mit dem Titel Two Idiots at Night in IKEA, das war ein ziemlicher viraler Hit. Mhm. Ja, zwei Mädchen, die in Malmö in Schweden sowas Ähnliches versucht haben, bei denen hat das nicht ganz so gut geklappt. Die haben sich nämlich vor lauter Angst nicht aus dem Schrank rausgetraut, weil die Angst hatten vor der Alarmanlage. Ja, und die waren die ganze Nacht im Schrank, die sind da drin stehen geblieben, bis sie dann am Morgen vom Reinigungspersonal entdeckt worden sind.
Morgen.
Ja, bei IKEA selber findet man das nicht so lustig, vor allen Dingen, weil man eben nicht für die Sicherheit der Menschen garantieren kann.
Sleepover bei IKEA. Angesagt im Moment, der Möbelkonzern hätte trotzdem gern, dass es aufhört, vor allem aus Sicherheitsgründen nachvollziehbar.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Suche läuft auch heute am Tag 3 nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz Berlin, nach dem mutmaßlichen Täter. In vielen öffentlichen Plätzen und Bahnhöfen in ganz Deutschland erhängen die Fahndungsbilder, die Fahndungsplakate der Polizei. Sie erhofft sich dadurch Hinweise. Heute gab es dann auch immer mehr Informationen zum Tatverdächtigen. Es wurde zum Beispiel Fingerabdrücke von Anis Amri am LKW gefunden. Aber wer ist eigentlich dieser Mann? Wer ist Anis Amri, den ganz Europa sucht? Ich habe heute darüber mit dem ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg gesprochen. Ich wollte zuerst von ihm wissen, wie seine Spur von Tunesien aus der Salafisten-Hochburg, wo er groß geworden ist, wie wir in dieser Sendung auch schon gehört haben, wie diese Spur weiterging.
Ja, er ist dann nach Italien eingereist und ist dort sehr schnell auch auffällig geworden, polizeilich auffällig geworden, wegen diverser Straftaten, unter anderem, weil er eine Schule in Brand gesteckt hat, saß dann auch 4 Jahre in Italien in Haft, hat diese Strafe also abgesessen und ist dann weitergereist nach Deutschland, wo er dann eben hier bei uns über Freiburg eingereist ist und dann einen Asylantrag gestellt hat. Das allerdings unter falscher Identität. Er hat sich als Ägypter ausgegeben und das zieht sich dann durch diesen ganzen Aufenthalt in Europa, dass er mit zahlreichen Alias-Identitäten unterwegs war und dann hier eben auch sehr schnell und sehr intensiv Anschluss an die salafistische Szene gefunden hat.
Warum konnte weder Italien noch dann Deutschland Anis Amri zurück nach Tunesien weisen?
Er ist wohl nach Verbüßung der Haft in Italien abgetaucht und das Problem ist, dass man grundsätzlich bei ihm das Problem hatte, dass er keine Papiere bei sich hatte. Das heißt, man musste die Tunesier dazu bringen, anzuerkennen, dass er tunesischer Staatsangehöriger ist, um ihn dann dorthin ausweisen zu können. Mhm. Und das Problem bestand eben auch bei uns. Als er hier nur noch geduldet war und man ihn ausweisen wollte, hatte man eben das Problem, dass keine Papiere vorlagen und man kann Personen eben immer nur dann abschieben, wenn das Zielland sich auch dazu bereit erklärt.
Bis September wurden E-Mails und Handykontakte von ihm überwacht. Wann und warum wurde das eingestellt?
Ja, warum das genau eingestellt wurde, wissen wir nicht. Ich kann es mir nur so erklären, dass man Personen eben immer nur einen bestimmten Zeitraum lang so engmaschig überwachen kann. Bei ihm ging das im Endeffekt über ein halbes Jahr. Und man braucht, um so eine Observation fortsetzen zu können, die Zustimmung eines Ermittlungsrichters. Und die gibt es eben nur, wenn es wirklich konkrete Verdachtsmomente gibt, dass hier eine Gefährdung vorliegt. Und er scheint diese Äußerung nur einmal getan zu haben, dass er einen Anschlag verüben möchte und sich dafür Waffen besorgen will. Und wenn man dann aber nicht erkennen kann, dass er versucht, diesen Plan in die Tat umzusetzen, dann ist eben irgendwann Schluss.
Mhm. Du hast jetzt gerade schon die Kontakte zur Salafisten-Szene erwähnt. Der soll Kontakt zum IS gehabt haben. Wie lässt sich das in seinem Fall denn nachweisen?
Ja, mit den Kontakten zum IS ist das noch so eine Sache. Da ist zwar die Rede davon, es gibt entsprechende Berichte aus den USA. Ich habe mich hier bei den Sicherheitsbehörden erkundigt. Die wissen nicht, dass er Kontakte zum IS gehabt haben soll. Auch haben die Amerikaner offenbar nie davor gewarnt, dass er Kontakt zum IS haben soll. Also das ist für mich noch mit einem großen Fragezeichen versehen. Er hat hier aber wohl Kontakt gehabt zu dem Netzwerk des Hildesheimer Predigers Abu Wallah, der wiederum für den IS in Deutschland rekrutiert hat. Aber welche Rolle er da genau gespielt hat, können wir noch nicht sicher sagen. Sie kann nicht so entscheidend gewesen sein, denn der Generalbundesanwalt hat den Fall Amri an den Berliner Generalstaatsanwalt delegiert und dieses Verfahren wurde dann irgendwann eingestellt.
Es gibt zwei Sachen und zwei Informationen, die auch noch stutzig machen, nämlich zum einen, dass er sich als Selbstmordattentäter wohl angeboten hat und zum anderen, dass er sehr stark nach dem Bombenbau im Netz gesucht hat. Was ist davon zu halten?
Ja, die Frage, ob er sich als Selbstmordattentäter angeboten hat, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich nehme fast an, das wird das eine Mal gewesen sein, wo er in der Szene gesagt hat, er möchte einen Anschlag verüben. Und die Information, dass er im Netz nach Informationen gesucht haben soll, wie man eine Bombe bauen kann, das geht zurück auf amerikanische Medien. Und da wiederum ist für mich nach wie vor unklar, woher diese Informationen kommen und ob die wirklich von den USA nach Deutschland auch kommuniziert worden sind.
Sagt der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg, war das mit Informationen über die gesuchte Person im Zusammenhang mit dem Anschlag in Berlin von Montag.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist einfach so. Jede Party, das wissen wir, das wisst ihr, die steht und fällt mit der richtigen Mucke. Wenn der Soundtrack stimmt, dann nerven auch vielleicht das schlechte Gespräch oder nerven auch die müden Getränke nicht so. Das gilt natürlich auch für Weihnachten. Aber wie bekommt man alle glücklich an Weihnachten? Die Großeltern, die Eltern und am besten noch irgendwie die Schwester im Teenie-Alter. Jedenfalls nicht so. Das Lied braucht wirklich keiner an Weihnachten, braucht kein Mensch. Laut einer Statista-Umfrage findet jede dritte Frau und fast die Hälfte aller Männer diese Nummer richtig kacke. Aber keine Sorge, wir helfen euch. Wir haben Weihnachtssongs am Start. Anke van der Weyer, worauf kommt's denn da an?
Ja, man muss da so ein bisschen die goldene Mitte treffen, ne? Also man sollte jetzt schon gucken, dass das jetzt nicht zu exzentrisch wird vom Sound her. Mhm. Aber es muss jetzt auch nicht total klassisch sein.
If I could buy you anything I wanted this Christmas,
schön.
I would get the Academy.
Sehr niedlich. Space Christmas ist das von Allo Darling. Das ist, beziehungsweise war eine Londoner Indie-Band. Und dann ist es halt irgendwie, ne, es ist so ein bisschen niedlich. Es ist
schöne
irgendwie,
Ukulele.
Ja, und man kann das gut nebenbei anhören. Das drängt sich nicht zu sehr auf. Das ist vor allen Dingen gut, wenn man Leute in der Familie hat, die jetzt überhaupt nicht musikaffin sind und die dann schnell rummotzen, wenn man irgendwie Musik merkt, sage ich mal so. Ja, mein Vater, der wäre da so ein Kandidat. Der hat am liebsten, wenn der überhaupt nicht mitkriegt, dass der gerade Musik hört. Ja. Und für die Oma, also zumindest für meine, darf es dann eben aber auch so ein bisschen was sein, wozu man dann so im Sessel ein bisschen mit dem Fuß wippen kann. Das geht dazu auch ganz hervorragend. Es gibt aber auch, muss man sagen, wirklich Musiker, die das sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, dass sie uns ein bisschen die Zeit unterm Weihnachtsbaum schön machen.
Wen denn zum Beispiel? Machen wir ein Beispiel.
Sufjan Stevens, der hat schon zwei Weihnachtsboxen veröffentlicht und Box heißt auch wirklich Box. Da sind nämlich jeweils 5 CDs drin. Evergreen tree, covered in snow. Tower of Babel, Tower of Sand. There's Emma Reed, and don't get by. Sylvian Stevens, der ist ein Indie-Musiker aus Detroit. Ja, und auf seinen Weihnachtsboxen, da sind eben Songs drauf, wie den wir gerade noch im Hintergrund hören. Come on, let's boogie to the elf dance. Ja, den hat er selbst komponiert. Da gibt's aber auch Coverversionen von Weihnachtsklassikern. Santa Claus is coming to town.
It's a classic.
Nur, ja, it's a classic und hat dann eben bei Sylvian Stevens so diese leichte cutesy Indie-Attitüde.
Schön interpretiert, ne? Stimmt, ja.
Findet man dann irgendwie auch als junger, cooler Mensch gut. Man erwischt aber manchmal auch dann die Mutter, wie sie heimlich mitsingt, weil sie eben den Text kennt. Ganz, ganz zauberhaft. Macht sich aber auch Zoe de Chanel unterm Weihnachtsbaum.
Das ist eigentlich eine Schauspielerin, Fans von New Girl, die kennen sie. Da spielt sie nämlich die Hauptrolle der Jazz.
Ja, die kann aber auch Banjo und Klavier spielen und dazu singen. It's a marshmallow world in the winter, when the snow comes to cover the ground. It's the time for play, it's a whipped cream day, I wait for it all year round.
Schön bisschen country, ne?
Ja, es ist zusammen mit dem Singer-Songwriter M. Ward, das Zooey Deschanel, nämlich auch She and Him. Und zur Musik ist Zooey Deschanel eigentlich erst über ihren Partner in Sachen Gesang M. Ward gekommen. Der hat sie nämlich im Film Buddy, der Weihnachtself, singen gehört und der fand es total super. Und dann hat er herausgefunden, dass Zooey Deschanel schon länger auch eigene Songs schreibt. Sie war aber bis dahin immer zu schüchtern, die auch zu veröffentlichen. Ja, und M. Ward, der hatte Bock mit Zooey Deschanel Musik zu machen und deswegen machen sie das als She and Him in unregelmäßigen Abständen seit 2008 und dabei sind auch schon zwei Weihnachtsalben rausgekommen. Ja, vom Klang her ist das so ein bisschen zwischen US-Kitsch und Indie-Folk und das sollte irgendwie auch unterm Weihnachtsbaum dabei sein.
Schön.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Also, es geht um Edit Wars. So heißt das, wenn zwei unbedingt Recht haben wollen und das Ganze auf Wikipedia austragen, indem sie einen Artikel immer wieder ändern. Solche Kleinkriege könnten eine Rolle spielen bei der Liste, die die Wikimedia-Stiftung rausgegeben hat. Es geht um die Einträge in der englischsprachigen Wikipedia, die am meisten geändert wurden. Auf Platz 1 der Artikel über bekannte Personen, die 2016 gestorben sind. Da gab es schließlich einige, von David Bowie über Prince und Muhammad Ali bis zu Fidel Castro. Besonders viel geändert wurden außerdem, kaum überraschend, Artikel rund um die Präsidentschaftswahl in den USA, allen voran die Seite über Donald Trump. Interessant ist auch Platz 20, da taucht plötzlich Vincent van Gogh auf. Die Seite über den Maler wurde über 3000 Mal geändert. Das liegt daran, dass bald ein Animationsfilm über Van Gogh entsteht. Im Vorfeld haben deshalb Autoren den Artikel general überholt. Der Arzt könnte uns auch fragen, Sie sind krank, dann hauchen Sie mich doch mal an. Die Diagnosemethode ist heute ein bisschen aus der Mode gekommen, aber sie wurde schon in der Antike angewendet. Denn manche Krankheiten kann man riechen. Forscher haben ein Gerät entwickelt, das den Atem von Patienten analysiert. Im Fachmagazin ACS Nano schreiben sie, dass ihre Erfindung anhand der Moleküle in der Atemluft 17 Krankheiten identifizieren kann. Unter anderem Multiple Sklerose, Lungenkrebs und Parkinson. Das Gerät wurde an rund 1400 Patienten getestet. Dabei hat es mit fast 90%iger Wahrscheinlichkeit die richtige Diagnose getroffen, auch wenn jemand mehr als eine Krankheit hatte. 2016 könnte eigentlich ein gutes Jahr sein. Könnte, denn zum ersten Mal seit einiger Zeit ist dieses Jahr kein neuer Konflikt ausgebrochen. Die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung an der Uni Hamburg hat zusammengefasst, 32 Kriege und bewaffnete Konflikte wurden dieses Jahr weltweit fortgeführt. Das sind genauso viele wie 2015. Das bedeutet aber auch, es wurden keine Kriege beendet. Besonders viele Todesopfer gab es in Syrien. Allerdings sehen die Experten auch Fortschritte, zum Beispiel beim Konflikt der FARC-Rebellen gegen die Armee in Kolumbien. Beide Seiten haben vor kurzem einen Friedensvertrag unterschrieben. Bis der Konflikt für die Experten an der Uni Hamburg aber als beendet gilt, müssen die Kämpfe seit mindestens einem Jahr eingestellt sein.
Die Radio Wissen.
Weihnachtsurlaub steht ja auch an, vielleicht bei dem einen oder anderen. Da fährt man weg. Nur was macht man dann mit Hund oder mit der Katze, mit dem Haustier? Klar kann man irgendwie Freunde anschnorren und sagen, oh, kannst dich kümmern. Oder man besorgt sich einen Tiersitter. Oder man nimmt eben das Haustier mit in den Urlaub. Das kann dann mal ein bisschen komplizierter sein, wegen Einreise von Tieren, Richtlinien und Untersuchungen und sowas. Anke, deswegen dachte eine Kanadierin, da bin ich ein bisschen schlauer, und macht das Ganze heimlich.
Ja, die wollte nach Neuseeland reisen, aber nicht ohne ihre Katze. Ja, also was hat sie gemacht? Sie hat die Katze in ihr Handgepäck gepackt und versucht, das Tier in der Tasche nach Neuseeland zu schmuggeln. Sie hat es tatsächlich geschafft, dass das Tier im Flugzeug von Kanada nach Neuseeland unentdeckt wurde. Aber in Auckland ist das Ganze dann aufgeflogen. Am Flughafen wollten die Zöllner ihre Tasche röntgen. Dem wollte sich die Frau dann entziehen, ja. Und die ist dann irgendwann mit der Story halt rausgerückt und hat gesagt, dass sie eine Katze in der Tasche hat.
Was ist dann passiert?
Ja, da ging es dann direkt wieder zurück. Die Frau, die wurde inklusive Katze direkt wieder in den Flieger nach Kanada gesetzt. Die Einfuhr von Haustieren nach Neuseeland, die ist nämlich streng geregelt, denn es wird befürchtet, dass sie Zecken oder Krankheiten einschleppen. Bevor man Katzen überhaupt nach Neuseeland bringen darf, da müssen die einen Mikrochip implantiert bekommen und die Tiere, die kommen dann erstmal 10 Tage lang in Quarantäne. Ja, und man muss auch sagen, eine Katze in der Tasche mitzunehmen, das ist so oder so, unabhängig davon, ob das nun erlaubt ist oder nicht, ziemlich uncool gegenüber der Katze.
Auf jeden Fall. Die kann sich ja gar nicht äußern. Eine Kanadierin wollte ihre Hauskatze mit nach Neuseeland nehmen, im Handgepäck wohlgemerkt. Bis nach Neuseeland, ja, da sind sie sogar gekommen. Am Flughafen in Auckland war dann aber Schluss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mats Hummels, der Fußballnationalspieler, hat gestern 3:0 mit den Bayern gegen RB Leipzig gewonnen. Viele Tore sind gefallen, aber alle reden nur über seine Haare. Was da oben los?
Wette verloren. Also von alleine hätte ich das vermutlich nicht gemacht.
Die Haare waren wasserstoffblond gefärbt. Eine Wette verloren. Also jetzt wissen wir auch, Fußballer sind Stilikonen. Und wir überlegen uns schon, zu Weihnachten die Haare auch blond zu machen, sprechen aber vorzugsweise vorher nochmal ganz kurz mit jemand, der sich da auskennt. Steffi vom Haarwerk München ist Koloristin und Expertin für die Farbe Blond. Steffi, wie beurteilst du die blonde Frisur von Mats Hummels?
Ja, also generell finde ich schon sehr cool, wenn die Fußballer sich auch mal mehr trauen, als diese ganz normalen Frisuren zu machen. Finde ich cool. Ja, also gerade so Neymar, großes Beispiel, trägt auch blond, gesträhnt, weiß, coole Farben. Finde ich cool. Mats Hummels ist für mich jetzt nicht der Typ für blonde Haare, deswegen würde ich ihm eher davon abraten und sagen, färb dich wieder um in deine Naturfarbe.
Liegt es daran, weil er sonst eher der dunkle Typ ist und sich das Blond vielleicht ein bisschen mit seinem dunklen Bart beißt?
Muss ich gar nicht, nee, nicht unbedingt, weil ich meine, David Alaba hatte auch schon blonde Haare und er ist ja ein sehr dunkler Typ, ja, ihm passt das auch sehr gut und daher muss ich sagen, ich denke aber einfach, dass das Blond vielleicht nicht die richtige Nuance hat für seinen Hauttyp, also es ist schon sehr gold, sehr warm, eher in kühleren Farben würde, glaube ich, seine Hautfarbe da besser zur Geltung kommen, also meine Meinung.
Wann ist man denn der richtige Typ für Blond dann?
Es gibt eigentlich keinen richtigen Typ für Blond. Dadurch, dass Blond 100.000 verschiedene Nuancen und Helligkeiten hat, passt eigentlich Blond so irgendwie fast jedem Typ. Man muss halt einfach nur das ideale Blond für jede Hautfarbe hinbekommen.
Ja, wie macht man das denn? Geht man da hin mit der Farbtablette oder mit der Farbpalette und hält die mal ganz kurz an seine Wange und dann entscheidet man?
Das wäre ja ganz toll, weil so viele Nuancen wie es gibt, gibt es leider auch nicht auf einer Farbpalette, weil jede Blond-Nuance bei jedem Menschen anders rauskommt. Nee, also ich denke schon, dass es wahnsinnig viel mit Erfahrung zu tun hat und auch viel mit Typberatung, dass man eben schauen kann, was bist du für ein Typ, was hat er auch für einen Style, was hat er für Augen, was trägt er gerne, wie ist seine Haut, ist sie hell, dunkel, oliv, ist sie eher rotstichig. Dadurch ist es ein Sommer-, ein Wintertyp, dadurch kann man so ein bisschen gucken, hey, was passt am besten zu dem und wie hell kann es dann auch sein, damit es eben nicht unnatürlich zur natürlichen Hautfarbe wirkt.
Mhm. Jerome Boateng jetzt mit blonden Haaren auch irgendwie schwierig, oder?
Muss ich gar nicht sein. Also ich muss sagen, so David Alaba eben und auch Jerome Boateng haben ja beide eine dunkle Haut. Es ist schon cool, es hat was. Also es passt so schon zu dem Typ, es ist halt was anderes. Man muss eben nur das ideale Blond hinbekommen, dass es zu diesen dunklen Typen auch eben passt. Und eher, leider gehen viele Friseure in dieses Gelbblond, in dieses Goldblond. Natürlich ist es super schwer, so dunkle Haare hell zu färben. Aber dann lieber peu à peu, anstatt dass sie eben dann so, ich sag immer so Mayo-Gelb rumlaufen. Das wäre anders, denke ich mal, ein bisschen idealer für den Typ.
Gilt Wasserstoffblond eigentlich überhaupt als eigene Farbe, sag mal?
Naja, also es gibt tatsächlich Frauen, die wirklich wasserstoffblond von Natur aus sind. Dazu gehören aber, ich denke mal, 2% unserer Damen, die blond sind, die wirklich so helle Haare haben. Es gibt tatsächlich, ich gehöre auch zu den Naturblondinen. Ich bin zwar nicht wasserstoffblond, aber sehr hell. Also es gibt tatsächlich noch welche, aber generell zählt wasserstoffblond nicht als Naturfarbe. Damit müssen die Leute rechnen, dass man sieht, dass es gefärbt ist.
So, jetzt haben wir Weihnachten und Silvester auch. Welche Haarfarbe ist gerade bei euch so besonders angesagt? Was können wir da auflegen?
Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, das ist jetzt dieser Trend für sowieso dieses Jahr und das denke ich mal geht auch ins nächste Jahr, so eine ganz natürliche Farben, die einfach wahnsinnig tolle Effekte haben, die ein bisschen Kontrast herstellen, eher die natürliche Dunkelheit von der Naturfarbe von oben zu den Spitzen her so ein bisschen natürlich heller verlaufend lassen. Ist jetzt gerade so richtig Trend für den Winter, auch wenn man eine Mütze trägt, dass man trotzdem noch dieses leuchtende Spitzen in den hellen Tönen hat. Also es geht insgesamt mehr in die natürliche Richtung und Deutschland macht sich da immer eher so ein bisschen eine Kopie von Amerika, schaut, wie es läuft und bringt es dann eben selber in die eigene Heimat.
Okay, also so fancy Sachen wie irgendwie Neongelb oder weiß ich nicht, ob man mal ein Silber nimmt oder sowas, ist total raus.
Also Silber ist raus. Silber war Trend, ich denke eher mal so vor 3 Jahren Trend. In Deutschland jetzt so die letzten 2 Jahre Trend, aber Silber ist definitiv raus.
Natürliche Farben sind angesagt und wenn ihr färben solltet, dann nur mal ganz kurz ins Gesicht schauen, damit der Kontrast mit der Hautfarbe auch zur Haarfarbe passt, sagt Steffi. Koloristin vom Haarwerk München, mit der ich bereits vor der Sendung gesprochen habe. Das war die Donnerstagsausgabe von der Redaktionskonferenz. Anke van der Weyer und Thilo Jahn wünschen dir jetzt noch einen schönen Abend. Anke, dir wünsche ich jetzt erst noch mal frohe Weihnachten.
Ja, dir auch, Thilo.
Tschüss.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.